wenn Außerirdische auf die Erde schauen, also und von oben so auf die Erde schauen, dann ist ganz klar, da gibt es also eine herrschende Rasse, das sind so pelzige, vierbeinige Individuen, die halten sich zweibeinige Diener, die hinter ihnen herlaufen und die Hundströmer, oder halt die Hinterlassenschaften da wieder aufsammeln. Also ich glaube, das ist eine ganz eindeutige Feststellung, wer da der Chef im Haus ist.
Absolut.
Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel.
Also ja, wir wissen, wer der Chef ist.
Ja. Ja, also wie gesagt, das Bild von außen gesehen ist schon
herrlich.
Eindeutig, oder?
Absolut.
Es gibt jemand, der läuft voraus und jemand, der hinterherläuft und alles aufsammelt.
Ja, und von den braunen Hundegeschenken kommen wir jetzt zu den BHs.
Es ist jetzt ein harter Übergang.
aber man kann sagen, der BH ist eigentlich ein kleines Wunderding, wenn man so will. Und ich habe mich für die Folge mal ein bisschen schlau gemacht, wie lang Frauen eigentlich schon BHs verwenden. Und diese Angewohnheit, sich eben die Brust zu stützen oder eben zu bedecken, beziehungsweise auch zu verdecken, die reicht anscheinend schon ein bisschen in die Antike zurück. Also 2500 vor Christus haben sich zum Beispiel Frauen auf Kreta schon die Brüste bedeckt. In Sparta bei Sportveranstaltungen haben sie sich die Brüste abgebunden, damit sie männlicher aussehen. Und in Rom, da gibt es auch schon Nachweise, dass es sogenannte Lederstreifen waren, die sie sich über die Brüste drüber gebunden haben, um sie eben zu stützen in dem Sinn. Und der BH-Meister sitzt mir gegenüber. Ist denn das korrekt?
Also, ja, ich bin BH-Meister, ist ein großes Kompliment. Also eigentlich bin ich mehr zuständig für das, was unterm oder im BH ist, als für den BH selbst. Aber es eine geht ja nicht ohne den anderen. Also habe ich mich wirklich damit auch ein bisschen beschäftigt, allerdings nicht historisch, das muss ich zugeben. Ja, das ist, da habe ich jetzt ganz aufmerksam zugehört. Aber dass das sehr weit zurückreicht, ist mir klar. Mhm. Interessant, es gibt ja auch ein BH-Museum.
Wo?
In Neuseeland. Ich habe mir das sogar angeschaut. Also es ist im Rahmen eines großen Museums gibt es eine BH-Ausstellung.
Cool.
Skurrile Dinger, ja. Also ja? Aus Holz und Metall und allem möglichen Glas mit Spitzen und ja. Aber sehr interessant, was man da, wenn man seiner Fantasie freien Lauf lässt, alles entwickeln kann.
Also in Neuseeland nicht nur Herr der Ringe Schauplätze anschauen, sondern auch ins BH-Museum gehen.
Genau.
Kleiner Tipp von Carlo.
Ja, genau. Das ist wirklich interessant.
Ja, der BH ist doch ein wunderbares Ding der Alltäglichkeit, wo es definitiv noch Nachholbedarf gibt, was die Anpassung an den jeweiligen Körper betrifft. Denn man kann sagen, jede dritte Frau trägt eigentlich die falsche BH-Größe.
Man braucht eigentlich nur gerade im Sommer so ein bisschen in der Stadt einmal sitzen und beobachten, wenn Frauen vorbeigehen mit einem engen T-Shirt an, wie dann oft einmal ober- und unterhalb vom BH-Gurt quasi sozusagen das Gewebe herausquillt. Ja? Und da tut mir alles weh, ja. Und ich sehe das ja auch, wenn Patientinnen kommen und den BH dann ausziehen, die Striemen oder die Impressionen, die man dann sieht vom BH. Und da denke ich immer, das ist echt nicht gesund und das ist es sicher nicht. Ja. Also meiner Meinung nach wird der BH nicht vernachlässigt, ganz und gar nicht, aber wirklich falsch eingesetzt. Ja. Und er ist ein ganz ein wichtiges Kleidungsstück, das eine bedeutende Funktion hat, auch für die Gesundheit.
Absolut. Ich meine, Schwerkraft, hallo?
Ja.
Der wirkt man ja eigentlich damit ein bisschen entgegen. Man stützt die Brust. Aber vielleicht wollen wir mal kurz beschreiben, woraus besteht der BH eigentlich. Er hat die Träger, Wir haben die Cups, wie man so schön sagt.
Ja.
Man hat einen Verschluss, oft hinten, gibt es aber allerdings auch vorne.
Mhm.
Und
die Bügel oder Reifen.
Allerdings gibt es die ja mittlerweile auch schon ohne, was ich persönlich super fein finde. Wie geht man an das Ganze ran? Jetzt sagen wir mal, eine Frau geht BH einkaufen. Worauf muss sie achten? Wie kommt sie zur richtigen BH-Größe?
Ich finde, da ist Beratung extrem wichtig. Ja, also ich würde mir jetzt nicht als BH-Spezialist sehen. Ich sehe nur einfach, es gibt unglaublich viele BHs und es gibt ja diese Maße, es gibt die Cup-Größe, es gibt den Umfang, also Brustumfang.
Genau.
Oder Thoraxumfang sozusagen.
Mhm.
Das sind so die zwei Kriterien. Bei uns ist es also A bis ja, B, C, D, E, F bis K und was Gott tut. Und eben dann diese Zahl, eben, das sind ja praktisch die Zentimeter Brustumfang. Da gibt es unglaubliche Variantenbreite.
Mhm.
Ja, also ich mache mit einer Patientin, früher war es so, Gott sei Dank ist die Zeit vorbei, aber früher war es so, da habe ich mit einer Patientin halt dann ausgemacht, wir verändern jetzt die Brust, wir machen jetzt eine Brustvergrößerung und gehen auf ein C-Cup.
Mhm.
Und dann kommt sie daher und sagt sie, ich passe nur mehr in D-Cups oder mir passen immer noch meine Bs, ja.
Mhm.
Und dann schaue ich mir, dann schaue ich das an, ist sie zwar jetzt auf einem D, aber ist von 85 auf 80 oder 75 runter, dann ändert sich natürlich auch die Cup-Größe mit. Also es sind immer die beiden quasi Maße, die da miteinander verglichen werden müssen. Und natürlich, jede Marke ist anders. Es sind ja alles das Gleiche mit der Schuhgröße. Ja. Wenn du hast zwar, ich habe Größe 44, also für meine Körpergröße lebe ich auf großem Fuß, aber ich habe dann auch wieder mal 45er. Es gibt eine Sportschuhfirma, da brauche ich 46er.
Richtige Schiefe.
Ja. Und da denke ich mir dann schon, das ist bei den BHs auch so. Also es ist nicht immer B gleich B oder C gleich C. Es kommt auf die Cup-Form drauf an. Ist es ein volles Cup? Ist es praktisch nur so eine halbe Schale? Ist ein Bügel drinnen oder ein Reifen oder nicht? Also da gibt es eigentlich immer wieder Unterschiede. Und da, glaube ich, braucht es erstens einmal jemanden, im Laden, wo man den BH kauft, der dann wirklich auch seriös berät.
Mhm.
Und man muss sich einfach von Anfang an wohlfühlen. Und wohlfühlen heißt nicht, dass jetzt die Brust in der Mitte zusammengequetscht wird und im Dekolleté das so richtig rausquillt, weil das ist kein passender BH.
Das ist nicht fein.
Und das ist auch nicht fein, ja. Aber da sind Frauen unheimlich leidensfähig, ja. Wenn sie sich das so vorstellen, so muss die Brust jetzt für sie persönlich wirken, dann nehmen sie einen Kauf, dass die unten viel zu eng sind. Und das finde ich, ist nicht nur nicht angenehm, das ist auch nicht gesund. Auf das möchte ich dann eh noch ein bisschen eingehen. Also,
yeah.
Dieser Lymphkreislauf, gerade im Brustbereich, der ist nicht so zu vernachlässigen und der wird extrem beeinflusst vom BH. Also BH kaufen ohne Beratung, dann kann man sich ja auch machen, aber da muss man wirklich nicht nur drauf schauen, wie schaut es dann aus, ja, sondern
genau.
Wie
sitzt
er. Ja. Muss man alles richten, dass es passt, oder zieht man an und hat das Gefühl, okay, ich fühle mich geschützt, gestützt, aber nicht eingeengt. Dann
das ist wichtig, ja. Und ich glaube eben, was viele auch nicht machen oder oft auch wirkliche BH-Größe gar nicht kennen, macht schon mal Sinn, ein Maßbandel, das kriegt man überall her, dass man wirklich den Bereich unter der Brust eben abmisst, dass man den Umfang hat, wie du sagst, den Thorax, also die Brustspitze sozusagen dann auch nimmt, damit man mal diese Grundgröße hat und dann kann man ja schauen, sagen wir Hausnummer 75C, probieren wir mal diese Größe und dann spürt man ja, ist es eng, ist es weit und dann kann man sich ja herantasten und wie du sagst, mit Beratung klappt es ja dann. Aber man ist oft, glaube ich, gerade in dem Bereich oft ein bisschen scheu, was das anbelangt. BHs probieren.
Das kann ich jetzt so.
Also
ja.
Da bist du jetzt dann wirklich der Mann, das hast du ja vermutlich selber noch nie gemacht, im Laden einen BH probiert.
Nein.
Aber liebe Frauen, seid nicht scheu, fragt einfach nach und vor allem misst eure Brust einmal ab. Das ist das entscheidende Erste.
Ich finde das extrem wichtig. Und eben wie gesagt, die Optik ist natürlich, gerade bei einem BH, BH ist ein wesentliches Kleidungsstück und es gibt ihn ja wirklich in wunderschönen Farben, Formen, Geweben und so weiter. Aber wie gesagt, es spricht da nichts dagegen, dass man mal einen Abend lang sich vielleicht einen nicht so feinen, aber halt wunderschönen BH anzieht. Das ist
kein Thema.
Kein Thema, ja. Aber im Alltag, da braucht es auch wirklich einmal einen angenehmen. Oder es ist ganz wichtig, dass der BH angenehm ist. Und wenn man in Ruhe ist, auch einmal wegtun.
Ich würde auch gern jetzt schon auf das eingehen, was du angesprochen hast mit den Lymphen. Weil dieses Einengen, das ist, glaube ich, vielen oft nicht bewusst, wie viele Lymphe man wirklich in diesem Bereich hat. Sowohl an der Brust, Achselbereich, rauf am Hals. Ist ja auch, wenn der Träger zu feste auf dem am Nackenmuskel sitzt oder an der Schulter. Das beeinträchtigt einen ja auch sehr oft. Kopfweh kann zum Beispiel auch die Ursache von einem falschen BH sein. Kann ich ein Lied davon singen. Mhm. In meiner Jugendzeit, also als Teenie, habe ich mir auch gerne mal einen zu engen BH anzogen, damit es so gut ausschaut, gell? Also da würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, na, kann das nicht. Und das war wirklich dann Nackenverspannungen und so. Anfangs gedacht, wieso Kopfweh? Aber es sind wirklich diese BHs gewesen, weil die haben mal einfach lässig ausschauen müssen damals. Ja,
genau. Und ich muss da ein bisschen jetzt ausholen. Ich meine, fangen wir dann leider sehr erschrecklichen Statistik an. Bei der Frau ist das Gewebe mit der höchsten Entartungs-, also Krebstendenz, die Brust. Mhm. Das heißt, gerade hier ist eben ganz wichtig, dass man alles unternimmt, um jede Irritation des Gewebes zu verhindern. Und wir haben ja im Prinzip zwei Kreisläufe im Körper. Das ist der Blutkreislauf, der versorgt also jedes kleinste Eckerl unseres Körpers mit Sauerstoff. Er transportiert in gewisser Weise den verbrauchten, also die Stoffwechselprodukte auch wieder ab. Aber der zweite Kreislauf, und der unterscheidet sich wesentlich vom Blutkreislauf, ist eben der Lymphkreislauf. Und die Lymphe wird gesammelt in den Gewebsspalten, also in den Spalten zwischen den Zellen. Und das ist eine mehr oder weniger klare Flüssigkeit, die alle Zellen umspült, die dort die Stoffwechselprodukte abtransportiert, die quasi abgestorbene Zellen abtransportiert, die einfach dafür sorgt, dass das ist so unser Saubermacher, ja. Mhm. Und transportiert es dann zu den Lymphknoten, das ist die Filterstation. Mhm. Und dann geht diese gefilterte Lymphe dann weiter in den Blutkreislauf zurück. Der große Unterschied ist, Blutkreislauf hat eine Pumpe, das Herz. Der Lymphkreislauf lebt praktisch von der Hydrostatik, also vom Nachschieben, von der Schwerkraft und von der Muskelpumpe. Also wenn wir zum Beispiel schwere Beine haben, dann sackt ja diese Lymphe, also das in das Gewebe.
Genau.
Und wenn wir uns dann bewegen, also die Muskulatur zieht sich zusammen, presst sozusagen das Gewebe aus und drückt damit die abgesunkene Lymphe wieder aus den Beinen raus, dann werden die Beine leichter. Also das ist eigentlich so dieser Kreislauf, den wir uns selber in Bewegung halten müssen. Und bei der Brust ist es jetzt nicht so einfach. Ja, das ist praktisch, die Brust ist ja wie aufgesetzt. Yeah. Das heißt, die Muskelpumpe hat da einen begrenzten Effekt. Aber hier ist der Kreislauf, der Lymphkreislauf ganz, ganz entscheidend. Abgestorbene Zellen, Entzündungen, minimalste Entzündungen, die man gar nicht merkt, weil die Drüsengänge, die ja zur Brustwarze gehen, sind Öffnungen nach außen, müssen beherrscht werden. Das passiert alles mit Hilfe auch des Lymphkreislaufs. Da braucht man eben einen kontinuierlichen Flow, ein kontinuierliches Abfließen. Das geht in drei Richtungen. Das geht, das hast du eh schon angesprochen, also entweder über die Achsel, also zur Achsel hin. In der Achsel sitzen ja viele Lymphknoten, also diese Filterstationen. Zweiter Abfluss ist zum Schlüsselbein hinauf. Und ein ganz wesentlicher ist interkostal, also in den Zwischenrippenraum. Ja. Und der hat natürlich den großen Vorteil, da geht's runter. Also der geht Richtung Erdmittelpunkt, das geht der Schwerkraft nach. Und den blockieren wir mit einem nicht sitzenden BH komplett. Das heißt, wir stauen quasi diese Abfallprodukte, diese abgestorbenen Zellen, diese aktiven Entzündungszellen oder Bakterien, stauen wir in die Brust zurück, wenn wir den ganzen Tag an schlecht sitzenden BH anhaben. Das ist doch eigentlich fatal.
Unfassbar.
Und dass aus solchen Irritationen dann natürlich auch Probleme im ganzen Wächtersystem des Körpers auftreten können, liegt auf der Hand. Weil wir produzieren ja permanent neue Zellen und nicht jede Zelle ist passend. Das habe ich, glaube ich, schon einmal ein bisschen erzählt. Diese sogenannte Apoptose, die immer im Körper stattfindet, ist abhängig von dem weißen Blutkörperchen und natürlich in gewisser Weise auch abhängig vom Lymphkreislauf. Also da sieht man, das spielt alles ineinander, geht alles ineinander über. Und da kann man also wirklich Schaden anrichten, wenn man sich da zu wenig damit auseinandersetzt und einen falschen BH anzieht. Ganz krass.
Wir haben unsere Schwerkraft schon an Bord geholt. Die arbeitet natürlich ganz fleißig. Und da kommt man, glaube ich, auch immer wieder mal an den Punkt, dass man sagt, man will die Brust jetzt einfach wieder mal weiter nach oben bringen und sie straffen. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Du führst es selber auch durch. Wie läuft denn das ab? Beziehungsweise was muss man bei einer Bruststraffung beachten?
Ja, es gibt im Prinzip zwei Mechanismen. Einerseits ist einfach das Verhältnis zwischen Hautmantel und Drüsengewebe verändert sich, ist verschoben. Einerseits zum Beispiel nach einer Schwangerschaft, nach dem Stillen. Die Drüse geht zurück, der Hautmantel geht jetzt nicht mehr so im gleichen Maße zurück und die Brust sackt sozusagen unten ein bisschen durch. Mhm. Im Drüsengewebe selbst gibt es ja ein Bindegewebsnetz, also sozusagen einen Stützapparat, der natürlich auch durch Belastung, aber leider auch eben auch durch genetische Bedingungen gelockert und geschwächt wird und dann sinkt auch das Drüsengewebe ab. Mhm. Was man also macht, einerseits rafft man das Drüsengewebe, das heißt, man rollt es mehr oder weniger in sich zusammen, um dem Ganzen wieder eine schöne Form zu geben und passt dann den Hautmantel an die neue Situation an. Also meistens muss man auch bei der Straffung Haut entfernen. Mhm. Wenn man Haut entfernt, setzt man eine Narbe. Das geht nicht anders.
Klar, ja.
Die Narben sind immer um den Brustwarzenhof herum und dann bei einer Straffung meistens auch zusätzlich noch eine vertikale Narbe vom Brustwarzenhof zur Unterbrustfalte und je nach Ausdehnung dann noch zusätzlich eine horizontale Falte, Narbe in der Unterbrustfalte, also sogenannten Ankerschnitt. Das Ziel ist, dass die Brustwarze natürlich ihre Sensibilität, ihre Motorik und die Durchblutung behält. Und das ist ihm bis auf ganz extreme Fälle eigentlich auch möglich. Mhm. Die wird an einem Art Hautpaddel belassen. Und natürlich auch lasst man, wenn möglich, Drüsengewebe drunter dran. Das also dieser Komplex Drüsengänge und Brustwarze und Drüsengewebe intakt bleibt und schwenkt die dann so in einer halbkreisförmigen Bewegung auf eine neue Position, die man vorher ausmisst und näht sie dort ein, den Brustwarzen, den Brustwarzenhof. Und dann formt man den Rest der Brust rund um diese neu positionierte Brustwarze.
Und mit Formen meinst du, dass dann auch in manchen Fällen natürlich Implantate eingesetzt werden? Beziehungsweise kann man das auch ohne Implantate machen, die Straffung selbst?
Wenn genug Eigengewebe da ist, wird man das Implantat eher nicht nehmen. Yeah. Im Grunde genommen jede Operation, und das gilt bei der Brustkorrektur ganz besonders, ist ein Kompromiss zwischen geringster Narbe und optimalem Ergebnis. Mhm. Und wenn ich jetzt weniger Haut wegnehmen muss, weil ich ja Füllmaterial sozusagen dazu gebe, dann werden die Narben kürzer.
Ähnlich, ja.
Und also wenn jetzt sehr wenig Eigengewebe da ist, dann wird man überlegen, ob es nicht dann Sinn macht, zu kombinieren, zu straffen und ein Implantat dazuzunehmen. Mhm. Ist genug Eigengewebe da, wird man das Implantat eher nicht wählen, weil ein Implantat natürlich auch zusätzliche Risiken birgt, also klar, Kapselfibrose. Ja.
Kapselfibrose, wichtiges Stichwort. Wir haben von einer Hörerin eine Frage reinbekommen, genau zu diesem Thema. Vielleicht wollen wir das ganz kurz anschneiden. Woran würde man eben an sich selbst oder generell eben eine Kapselfibrose überhaupt erkennen?
Ja, die Kapselfibrose ist ja an und für sich nichts anderes als eine Überreaktion des Körpers. Der Körper packt jedes Fremdmaterial, ob das ein Glassplitter, ein Schiefer, ein Brustimplantat ist, in eine Bindegewebshülle ein. Mhm. Das ist eine ganz normale Reaktion. Idealerweise ist die Bindegewebshülle ganz zart und im Fall eines Implantates eben auch von außen nicht tastbar. Da setzen die Produzenten der Implantate ja extrem viel wissenschaftliche Arbeit ein, um eben die ideale Oberfläche zu finden, die die Kapselfibrose möglichst verhindert. Sollte diese Bindegewebshülle aber einfach dicker werden, dann merkt man das, indem die Brust dann einfach etwas fester sich anfühlt. Vielleicht auf einer Seite mehr, auf der einen Seite ist sie ein bisschen kompakter, ein bisschen fester, auf der anderen Seite ist sie weicher. Und das sind so die ersten Zeichen einer Kapselfibrose. Das geht hin, das wird nach Baker in 4 Grade eingeteilt, von 1 bis 4. 1 ist also eine leichte Verfestigung, 2 ist auch, da fühlt sie sich schon ein bisschen härter an, 3 ist dann schon mit leichter Verformung, und wenn man am Bauch liegt, auf der Brust liegt, dann ist es schon unangenehm, und bei 4 ist die Brust dann wirklich verformt und auch schmerzhaft, weil einfach der Druck steigt.
Alarmstufe Rot.
Ja, wobei es ist keine Erkrankung. Es ist eine Reaktion des Körpers. Das heißt, es passiert der Brust an und für sich nichts, es passiert dem Körper nichts, es passiert dem Implantat nichts, es ist einfach unangenehm. Mhm. Also nicht jede Kapselfibrose ist jetzt dringend, zwingend behandlungsbedürftig, sondern wenn man damit gut umgeht, und da habe ich viele Patientinnen, die sagen, ja, ich weiß, ich habe so eine leichte, ein bisschen festere Brust auf der einen Seite, aber es stört mich eigentlich nicht. Dann ist kein Handlungsbedarf. Also es ist jetzt nicht so, dass man jede Kapselfibrose sofort behandeln muss. Aber wenn es natürlich schon einmal wirklich dann sich verformt und schmerzhaft wird, dann muss man was tun.
Also Kapselfibrose, es gibt 4 Stufen, wie man gesagt hat. Ich habe sofort einen Lawinenwarndienst da.
Ja, genau.
Deshalb Alarmstufe Rot, aber es ist ein bisschen sanfter, Gott sei Dank. Carlo, kommen wir doch bitte nochmal zur Bruststraffung zurück. Mhm. Unser Hauptthema heute mit den BHs. Nach der OP ist es ja oft der Fall, dass plastische Chirurgen sogenannte Stütz-BHs verwenden. Du hast aber eine andere Methode.
Ja, ich will jetzt also nicht da sagen, das ist das einzig Wahre, aber ich habe einfach mir viel, viel Gedanken darüber gemacht. Wie man vielleicht auch raushört, habe ich mit dem Thema BH mehr beschäftigt als bei einem Mann üblich. Also ja, also ich sage immer, aber ganz traurige Statistik, ich habe sicher mehr BHs an als ausgezogen in meinem Leben.
Das ist wirklich traurig.
Aber mir hat es einfach viel beschäftigt, einfach weil ich auch von seit 30 Jahren mir auch mit dem Lymphabfluss sehr, sehr beschäftige. Meine Patientinnen kommen an meinen Lymphdrainageterminen nicht vorbei, wenn sie bei mir in Behandlung sind. Und ich habe deswegen einen Weg gesucht, wie man dem entkommt. Und bin deswegen von diesen Stütz-BHs komplett abgegangen. Mhm. Egal, ob Brustvergrößerung, ob Bruststraffung, ob Brustverkleinerung, meine Patientinnen waren noch am OP-Tisch getaped. Oui. Das heißt, ich habe mit einer Spezialistin für Tapes, der Stefanie Auserhofer, eine Art Tape-BH entwickelt. Und meine Patientinnen kriegen sozusagen ihren maßgeschneiderten Klebe-BH verpasst am Ende der Operation. Und im Idealfall bleibt der BH für 12 Tage drauf. Also ich tue den gar nicht runter. Die Idee dahinter ist, die Tapes haben eine gewisse Eigenelastizität, stützen aber die Brust in der neuen Form, geben dem Ganzen dann sozusagen wie ein Cup. Ich kann auch ein bisschen sozusagen zum Beispiel ein Implantat ein bisschen in die Mitte positionieren, das geht alles ganz super damit. Aber sie lassen, da sie ja nicht rundherum gehen, lassen sie praktisch den Lymphfluss völlig freien Lauf.
Den Rücken in Ruhe.
Genau. Und die Patientinnen sind nicht mehr gepackt, es staut sich nichts mehr. Wir brauchen einen Bruchteil der Schmerzmittel im Verhältnis zu früher mit den BHs. Und ich habe einfach ein extrem gutes Gefühl. Und meine Patientinnen eigentlich auch. Ganz wenige sagen also, dass sie wirklich jetzt Schmerzen haben. Die meisten sagen, ja, ein bisschen ein Brennen und so wie ein Muskelkater. Aber das ist es eigentlich.
Das ist schön.
Das ist wirklich macht viel Spaß.
Das glaube ich dir.
Ja.
Und mit welchen Stärken arbeitet ihr da bei den Tapes? Weil es gibt ja die unterschiedlichen Farben und natürlich die Spannkraft der Tapes. Der BH ist sicher kunterbunt.
Wir haben eine coole Auswahl. Wir haben also Zebramuster, Rot, Pink Panther, so eine Art Maori-Tattoo und alles Mögliche. Mhm. Also wir passen das dann immer an den Typ an. dann gibt es immer Diskussionen, welche Tapes wir jetzt nehmen. Mein Lieblingsmuster ist das Zebramuster.
Würde mir anziehen, oder? Cool. Ich finde Leopard auch gut. Gibt es das auch?
Ja, es ist ja eigentlich, Pink Panther ist es ja nicht, sehr Leopardenmuster, also diese Flecken in Pink.
Ah,
ja,
okay.
Das haben wir. Ja.
Ja, wir sind braun.
Nein, das habe ich nicht.
Mist, das muss ich noch bestellen, Carlo.
Aber was Camouflage haben wir auch.
Okay, ja. Ist auch gut. Mhm. Aber ich bleibe beim Leo, in braun. Ich glaube, du hast uns wieder einen wunderbaren Einblick gegeben in die Welt der BHs und vor allem in die Bruststraffung. Das Erste, was ich heute machen werde, ist meine zu engen BHs wegschmeißen.
Gute Idee.
Alles Liebe und ich freue mich auf die nächste Folge.
Ja, und ich freue mich besonders natürlich auf Feedback. Ich freue mich auf alle Fragen. Man sieht, wir versuchen wirklich diese Fragen dann auch so zeitnah wie möglich zu beantworten. Manchmal dauert es halt vielleicht eine Woche oder zwei, genau, dass wir dann antworten können. Aber davon lebt ein Podcast, dass man dann wirklich merkt, okay, da ist Interesse da und das Interesse zeigt sich dann auch in den entsprechenden Fragen. Es ist keine Frage zu blöd, im Gegenteil. Es ist wirklich wichtig, dass man da in einen Dialog kommt mit den Zuhörern.
Immer her damit.
Ja.
Kein Blatt vor den Mund nehmen.
Jawohl.
Wir freuen uns drauf.
Wir freuen uns drauf.
Das war Wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen an podcast@excellentbeauty.com. Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.